Der Montagabend auf Sky Sport Austria, jetzt live Talk und Tore. Hier bei uns heiße ich Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie auch bei der letzten Ausgabe 2018 bei uns zu Gast sind. Talk und Tore, die erste österreichische Fußballdiskussionssendung, also am ersten Tag nach einer aufregenden Herbstsaison. 18 Runden wurden gespielt, über 100 Spiele, mehr als 300 Tore und insgesamt ereignisreiche Spieltage mit jeder Menge Überraschungen. Über die großteils positiven wollen wir heute hier bei uns bei Talk und Tore sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass erstmals bei uns zu Gast ist die Präsidentin des Überraschungsteams aus Hartberg. Schönen Abend, herzlich willkommen, Brigitte Arnold.
Danke für die Einladung.
Außerdem bei uns der Mr. Lask, der Präsident des Linz Athletik Sport Clubs. Außerdem ist er auch im Aufsichtsrat der Bundesliga. Schönen Abend, Sigmund Gruber.
Schönen Abend und erlauben Sie mir nur ganz kurz, weil sonst schimpft meine kleine vierjährige Tochter. Hallo Mathilda.
Gut, hätten wir das auch gebraucht. Hervorragend. René Gattler ist auch bei uns, der Top-Torjäger des Überraschungstritten St. Pölten. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Wollen Sie auch jemanden grüßen?
Ja, wenn wir dabei sind, dann möchte ich auch meine Kinder grüßen. Luca und Lea, vielleicht schauen sie zu, vielleicht sind sie noch Montag.
Ja, das hoffen wir schon, wenn der Papa im Fernsehen ist. Wobei, der ist jede Woche im Fernsehen. Insofern ist es nichts Überraschendes. Und außerdem bei uns unser Sky-Experte, Toni Pfeffer.
Guten Abend.
Guten Abend.
Meine Kinder schlafen schon.
So soll es sein. Also, einen Abend, einen schönen Abend auch Ihnen. Wenn Sie bei uns mitdiskutieren wollen, wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben, dann einfach her damit über Facebook oder über Twitter. Wir versuchen dann auch die ein oder andere Frage hier noch während den kommenden 75 Minuten einfließen zu lassen. Tja, Frau Annerl, schönen Abend nochmals. Weil im Vorfeld der Sendung auch diskutiert wurde, ist es das erste Mal in der 407. Ausgabe von Talk und Tore, also in knapp 15 Jahren, dass eine Frau bei uns zu Gast ist. Nicht ganz, eine Premiere zwar für eine Präsidentin, aber 2007 war auch eine Journalistin bei uns zu Gast. Damals, als die Grazer Clubs Sturm und GRK in Konkurs waren, gab es da eine Journalistin, eben Frau Giegler-Hetschkott, die damals die Berichterstattung in der kleinen Zeitung darüber sehr intensiv geführt hat. Aber trotzdem vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Auch danke deshalb, weil ja gestern das nicht so ganz gut zum Abschluss gelaufen ist, das 1:6 in Altach. Aber haben Sie schon verdaut?
Also ich habe das eigentlich sofort verdaut. Ich war ja selber vor Ort, es war kalt in Altach.
Ja, das denke ich.
Es ist irgendwie so ein bisschen, wie es der Markus Schopp auch schon im Vorfeld gesagt hat, die Burschen waren einfach ein bisschen müde im Kopf und das ist kein Wunder nach der Saison, dass sie gespielt haben. Und also wir blicken auf herausragende Leistungen zurück, auf einen Platz 7 mit 23 Punkten und wir sind stolz.
Genau, das denke ich mir auch. Hat Hartberg Ihr Leben verändert?
Zumindest hat die Wochenenden verändert in meinem Leben.
Ja, ja. Zum Positiven.
Zum Positiven, ja.
Ja, das ist ja schön. Na gut. Herr Gruber, wie bewerten Sie die Herbstsaison des LASK?
Ja, sehr positiv, um nicht zu sagen ausgezeichnet. Wir haben, glaube ich, einen sensationellen Herbst mitgespielt, stehen auch mit 34 Punkten super mit da. Und das obere Playoff ist mitgeschafft und jetzt können wir uns dann neue Ziele mitsetzen.
Genau, dann ab Ende März, wenn es ja dann erstmals nach der Teilung also ganz spannend wird. In oben und unten wird dann geteilt und oben könnte auch St. Pölten dabei sein. Platz 3 ist ja eigentlich eine Überraschung oder irgendwie hat man sich schon damit abgefunden in St. Pölten, weil es so gut läuft.
Naja, nach der letzten Saison natürlich eine Überraschung. Wir sind froh, dass wir so in die Saison eingestartet sind. Und ja, unser Ziel ist es natürlich auch, oben drin zu bleiben. Wir haben den Grundstein jetzt gelegt und ja, wollen dann im neuen Jahr alles daran setzen, dass wir oben drin bleiben.
Ja, gestern die Niederlage in Salzburg, wollen wir da noch näher drauf eingehen. Aber zum Abschluss gab es ja in dieser Herbstsaison gestern das Wiener Derby und da gab es dann gleich den höchsten Derby-Sieg der Bundesliga-Geschichte der Wiener Austria. Toni Pfeffer, ist eigentlich eine Überraschung, oder? Nicht in deiner aktiven Zeit, dass das passiert ist.
Es ist keine Überraschung, dass es nicht in meiner aktiven Zeit ist. Nein, also 6:1 gegen Rapid zu gewinnen, ist natürlich für die Austria etwas ganz Großes. Noch dazu, wie sich diese Herbstsaison auch gestaltet hat, das war eine ziemlich schwierige Geschichte. Und wenn man dann mit einem 6:1 in die Winterpause geht, dann hat man natürlich dann schon wieder die nötige Motivation auch für das Frühjahr noch einmal anzugreifen. Und die Austria hat, glaube ich, jetzt gute Chancen, auch oben dabei zu sein.
Ja, auf alle Fälle besser als Rapid. Wir können vielleicht auch einen Blick machen auf das gestrige Spiel und zwar auf möglicherweise für einige die zwei schönsten Treffer an diesem Abend in der Generali-Arena. Zum einen das Solo von Mondschein zum 3:1 und dann auch noch der Treffer von Florian Klein. Da war Rapid dann irgendwie nicht ganz vorhanden, nach dem Ausschluss und nach dem 1:2.
Ja, da ist natürlich dann alles schnell gegangen mit dem Ausschluss und dem darauf folgenden Tor dann nach dem Freistoß. War die Messe gelesen in Wahrheit. Da hatte dann Rapid ab diesem Zeitpunkt nichts mehr entgegensetzen gehabt. Und man muss aber auch fairerweise sagen, wenn nach 5 Minuten das schwere Foul von Dzeko anders geahndet worden wäre vom Schiedsrichter, dann hätte möglicherweise diese Partie auch eine andere Wendung bekommen können.
Klar, es sind immer wieder Entscheidungen, die natürlich auch mit beeinflussen das Spiel, so wie eben auch dann letztlich der Torraub und der Ausschluss von Ljubicic. Wie ist das für einen ehemaligen Rapid-Spieler? Beobachtet man das alles neutral? Oder anders gefragt, wie war es als Rapid-Spieler, wenn man Derby verliert?
Ja, nicht angenehm. Man weiß, was für ein Stellenwert das Derby in Wien hat. Und ich kann mich schon reinversetzen in die Spieler von Rapid. Wenn du mit einem 6:1 Derby-Niederlage in den Urlaub gehst, ist es natürlich sicher nicht angenehm.
Ja, auch wenn jetzt die Winterpause ist, kann man vielleicht sagen, dass man es dann zumindest besser verarbeiten kann, weil es ein bisschen, länger, gell, ruhiger wird, unter Anführungszeichen, weil sich dann die Medien auch nicht so darum und darüber interessieren. Ein Thema war es natürlich gestern auch noch gegeben, rund um dieses Derby. Das war die Tatsache, dass ein Teil der Rapid-Fans nicht im Stadion dabei sein konnte, dass also der Sektor, ein Teil des Sektors für die Auswärtsfans leer geblieben ist, weil die Polizei vor dem Stadion rund 1.000 Fans aufgehalten hat, um sie zu identifizieren. Der Ausgangspunkt laut Polizei war, dass es eben Pyrotechnik-Vorfälle gegeben hat, dass Gegenstände wie etwa Schneebälle, Dosen oder auch andere Gegenstände auf Gebäude und auch auf die Südosttangente, die mussten die Fans überqueren auf dem Weg ins Austria-Stadion, in die Generali-Arena, geworfen haben sollen. Mit diesen Vorfällen gab es natürlich dann auch viel Kritik von Rapid-Seite und auch von den Betroffenen. Und heute hat das Rapid-Präsidium, allen voran der Rapid-Jurist und der Präsident, dazu Stellung genommen.
Ich möchte gleich vorweg schicken, ich möchte hier nichts, überhaupt nichts, was an Straftaten, möglichen Straftaten oder alles, was in die Nähe kommt, da stattgefunden hat, relativieren. Überhaupt nicht. Das, was passiert ist, und seien es nur Schneebälle gewesen, die auf die Tangente geworfen wurden, ist zu verurteilen. Die Täter sind auszuforschen und zu bestrafen.
Rechtlich haben die Leute hier die Möglichkeit, eine sogenannte Maßnahmenbeschwerde nach dem Sicherheitspolizeigesetz zu machen, nämlich mit dem Hinweis, hier rechtswidrig ihrer Freiheit beraubt worden zu sein. Und wir reden jetzt nicht, dass die da 20 Minuten angehalten worden ist, dass in Gottes Namen, das kann immer passieren, aber wir reden hier teilweise über 7 Stunden in Kälte, ohne entsprechende Versorgung. Ich glaube, dass hier der Rechtsstaat jetzt wirklich gefordert ist. Diese Maßnahmen, und das hat die Justiz hat ja heute auch eine Aussendung gemacht, ist von ihr nicht legitimiert worden. Es gibt keine Legitimation durch einen Richter, der hat gesagt, ihr dürft das machen. Das war eine eigene Entscheidung der Polizei, wie ich meine, eine willkürliche Entscheidung der Polizei, aus welchen Motiven auch immer.
Also wenn ich mir das Bild, das ich mir hier selber verschafft habe und bei allen den Mails, die ich bekommen habe und zum Teil wirklich, das sind ja Sachverhaltsdarstellungen, Gedächtnisprotokolle, wo die Leute sagen, ja, wir stellen das zur Verfügung, kann ich sagen, aus meiner Sicht, das war nicht spontan. Ich glaube das nicht. Das war nicht spontan, das war geplant.
Sagt der Rapid-Präsident, offensichtlich für ihn also eine geplante Aktion, dann wäre es natürlich auch ein Vorwurf. Keiner von uns Anwesenden war gestern da dabei. Toni Pfeffer, wie interpretierst du das, was du jetzt da auch hörst? Aussage gegen Aussage, könnte man sagen, ne?
So könnte man das sagen. Ich sehe schon wieder, dass natürlich Rapid wieder benachteiligt wird. Wenn ich aber ein Autofahrer bin auf der Südosttangente und es fliegen mir Trimmer auf meine Windschutzscheibe, dann ist es keine Gaude. Und dann ist es auch gefährlich und dem muss man Einhalt gebieten. Wo es dann passiert ist mit Anhaltungen, wo sage ich immer, na klar, muss man die Personalien aufnehmen. Dass das natürlich seine Zeit in Anspruch nimmt, das ist auch keine Frage. Aber man darf nicht immer nur die Schuld bei den anderen suchen, sondern muss vor der eigenen Türe auch kehren.
Ist das dann unverhältnismäßig, wenn das dann alle betrifft?
Ja, die sind natürlich Unschuldige mit zum Handkuss gekommen, aber ich bin da beim Toni. Also wenn hier wen auf der Südosttangente ein Schneeball trifft oder Pyrotechnik, was immer das dort geworfen worden ist, und die Polizei hätte nichts unternommen, Gott bewahre, was es dann nachher hinten auch wieder geheißen hätte, die Polizei ist zu spät, die Polizei schreitet nicht ein und. Und ich sage, schlimm für die anderen, die zum Handkuss kommen sind und dort mit drinnen warten haben müssen. Nur frage ich auf der anderen Seite, wie will ich die da ausforschen? Wenn ich die 1300 dort jetzt nicht wirklich mit raushole, dann tue ich mir relativ schwer, dass ich die Täter ausforsche. Ja. Und war jetzt nur jetzt im Internet, dann was ich gelesen habe und auch die Stellungnahme von der Polizei, dort habe ich wiederum gehört, dass am Anfang sogar die Möglichkeit gewesen wäre, dass die Leute rausgehen, freiwillig die Personalien mit aufnehmen, aber 1,5 Stunden lang ist keiner von diesen 1300 anscheinend rausgegangen. Das habe ich jetzt auch nur hören sagen, weil wie gesagt, ich war selbst nicht dabei. Das haben dann auch die Juristen so jetzt festzustellen. Ich sage nur, jedes Mal immer auf die Polizei mit hinhauen oder ein Polizeibashing ist auch nicht das Richtige, was es heutzutage mitbraucht.
Ja, was wirft das letztlich auch für ein Licht auf den Fußball, wenn dann auch nach so einem Derby wieder über andere Dinge abseits des Fußballs gesprochen wird und dann heißt es eben, die Fans sorgen für Wirbel?
Ja, ich persönlich finde es sehr schade, weil ich meine, Fußball ist Emotion, das weiß ich einmal am besten auch, aber in dem Moment, wo es natürlich zu Ausschreitungen kommt, hat das Ganze nichts mehr mit Sport zu tun. Ich glaube auch, dass die Polizei musste einschreiten. Ob das verhältnismäßig war oder nicht, das obliegt mir nicht zu beurteilen. Ja,
ist auch schwierig zu beurteilen. Sigmund Gobeis, auf Aufsichtsrat der Bundesliga, kann die Bundesliga da überhaupt etwas machen? Oder ist man einfach da auch nur immer Passagier?
Nein, also ich glaube, wir versuchen als Bundesliga hier wirklich sehr viel gegenzusteuern. Wir haben jetzt auch für alles, was jetzt im Stadion mit passiert, wo wir auch sehr oft, sage ich, zur Rechenschaft des Vereine mitgezogen werden, haben wir gerade jetzt den Punkteabzug mitbeschlossen, den möglichen, noch einen Strafenkatalog und einen Sanktionskatalog, wo wir auch gesagt gehabt haben, wir müssen hier ein Zeichen mitsetzen, mit Geldstrafen alleine ist es nicht mitgetan, dass hier vielleicht auf die Fans, sage ich, mäßigend eingewirkt werden kann dadurch, weil jeder, der dann irgendwas mit tut im Stadion oder irgendwas mit begeht, schadet im Endeffekt noch seinen eigenen Verein. Hier draußen, ohne dass man sich jetzt als Bundesliga mit abputzt, ist relativ schwer, dass der Verein jetzt nachher hinten noch 1,5 Kilometer vom Stadion oder wie immer, wie weit das jetzt weg war, hier irgendwelche Maßnahmen mitsetzen kann. Das ist nicht möglich und da braucht man auch die Exekutive und da ist es gut, dass es die Exekutive gibt und wir können nicht immer noch die Exekutive nachher hinten auch mit schreien und wenn sie dann einmal mit einschreiten, dann zeigen wir gleich mit dem Finger auf sie und sagen, um Gottes Willen, was ist dort wieder passiert, von Verhältnismäßigkeit hin oder her. Gott sei Dank ist bei den Autofahrern unten nichts passiert.
Ja. Gut, wollen wir das auch so stehen lassen. René, wie ist das als ehemaliger Rapid-Spieler? Spürt man das dann vielleicht auch in einem Spiel, wenn ein Teil des Sektors leer ist? Vielleicht gibt es dann auch Informationen, da passt irgendwas nicht schon beim Aufwärmen oder so. Kann das auch einen Einfluss haben oder ist das eigentlich völlig ausgeblendet, wenn man sich nur auf das Spiel, das eben bevorsteht, fokussiert?
Naja, die Spieler werden es schon mitbekommen haben. Aber ich glaube, im Spiel selber dann ist man dann so fokussiert. Es war sicher allgemein laut im Stadion. Und ich glaube jetzt nicht, dass es ein Mitgrund ist, dass diese Niederlage so hoch ausgefallen ist.
Ja, die zuständigen Stellen werden natürlich dann noch auch weiterhin darüber beraten, beziehungsweise wird man dann auch sehen, wie weit da Anzeigen dann auch tatsächlich stattfinden und wie das dann auch enden wird. Wollen wir zum Sportlichen kommen? Für Rapid gab es heute auch bei der Auslosung in Nyon den Gegner für die K.O.-Runde in der Europa League, nicht nur für Rapid, sondern natürlich auch für Salzburg und gibt zwei prominente Gegner. Einerseits für Rapid gegen Inter Mailand und zum anderen Salzburg zu Gast, unter Anführungszeichen, bei Brügge. Also, das sind dann die Spiele im Februar. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, Toni, oder?
Ja, für beide, wenngleich ich aber bei Salzburg schon der Meinung bin, dass die im Moment kaum einen Verein fürchten müssen in Europa. Mhm. Und da sage ich einmal, das ist eine gute Chance für Salzburg weiterzukommen. Bei Rapid ist natürlich schon so, dass von der Papierform her Inter Mailand schon klar über Rapid steht. Und natürlich ist in zwei Partien viel möglich, aber ich würde da schon die Favoritenrolle bei Inter Mailand sehen.
Ja, und wenn es ein oder zwei Punkte gibt, also sprich einen Sieg oder so, dann wäre es auch wichtig für die Fünfjahreswertung, immer vorausgesetzt, Ajax Amsterdam scheitert an Real Madrid, dann könnte Österreich die Niederlande wieder überholen in der UEFA Fünfjahreswertung, Platz 11 wieder einnehmen und der wäre dann für 2020 ja auch wichtig, wenn es darum geht, wieder einen Fixplatz dann vielleicht zusammen in der Champions League oder für die Europa League, Fixstarter, Cupsieger, also das sind dann alles Dinge, die natürlich auch den LAS-Präsidenten interessieren, ne? Wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut.
So weit denken wir nicht voraus.
Wieso nicht?
Wir haben Was wir uns gesetzt haben zum Ziel, war das Erreichen des oberen Playoffs. Das kann man jetzt wirklich sagen, dass das erreicht ist.
Ja, wir können einen Blick auf die Tabelle machen. Das ist ja eigentlich es ist erledigt. Also man kann theoretisch sind ja noch 12 Punkte zu vergeben, 4 Runden im Frühjahr, bevor es zur Teilung kommt. Und wir sehen, Hartberg müsste dann mit 12 Punkten hätten sie dann 35 Punkte, dann müsste aber der LASK alles verlieren.
Also es geht sich nicht aus, ich habe mir das lang und breit mit angeschaut. Also wenn ich wirklich sage, 34 reichen, dann glauben sie mir es, dann reichen sie.
Das ist, glaube ich auch, oder?
Das ist von meiner Urprofession noch, wie ich Steuerberater gewesen bin. Nein, Scherz beiseite, da sind wir durch und jetzt werden wir natürlich versuchen, na klar, wenn man das obere Playoff jetzt mit erreicht, dann schauen wir, dass wir um die internationalen Plätze mitspielen und das ist das nächste Ziel und nicht mehr.
Ja. Insgesamt dieser Herbst, wie könnte man das auch so zusammenfassen? Oder anders gefragt, was kann der LASK besser als die anderen, unter Anführungszeichen, Traditionsklubs? Also die Konkurrenz aus Wien oder Graz?
In der Saison mehr Punkte machen.
Ja, und also, warum?
Wie sollte man das Phrasenschwein reinwerfen?
Auf das verzichten wir.
Ja. Ich glaube, dass die Mannschaft schon, der Stamm der Mannschaft wirklich lange zusammen ist mittlerweile. Das ist unsere Philosophie, das haben wir auch mitgeschafft. Also wir haben hier wirklich bis auf den Bavaro Berwan, den wir jetzt nach Deutschland verloren gehabt haben, und René Gattler. Wobei mit René auch schon sehr früh mitgesprochen worden ist, das geheißen gehabt hat, es wird nicht mehr geplant mit ihm. Und Reiko Repp, der sag ich jetzt zu Hartberg gegangen ist, aber der auch durch eine Verletzung dann eigentlich nicht mehr jetzt im Stamm mit drin gewesen ist, glaube ich, hat sich die Mannschaft wirklich hier mitgefunden. Ein spitzenmäßiges Teamgefüge. Ja, und dann ist halt das, dass man akribisch mitarbeitet. Und da haben wir, glaube ich, mit Oliver Glasner wirklich einen perfekten Mann mit an Bord. Und von denen her, glaube ich, ist das, was vielleicht den Unterschied ausmacht.
Ja, goldener Herbst, könnte man sagen, ist das, was der LASK da gezeigt hat in diesen 18 Runden in der Liga. Im Pokal ist man ja auch im Viertelfinale und im Europacup nur knapp an Beşiktaş gescheitert. Hätte man vielleicht sogar dann noch die Gruppenphase erreichen können. Also, wir haben 34 Punkte nach 18 Spielen gesehen in der Tabelle. Mehr Punkte gab es nur vor 20 Jahren. Da war der LASK ja auch in einer kurzen, erfolgreichen Ära, die dann finanziell wieder rasch zu Ende gegangen ist. Nur 2 der ersten 18 Bundesligaspiele verloren, ganz interessant. Nicht nur Runde 1 gegen Salzburg, sondern gegen Wacker Innsbruck. Also auch eine Überraschungsniederlage gewesen. Nach den ersten 9 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und 8-mal in Folge in der Liga getroffen. Das ist erstmals seit dem Wiederaufstieg 2017. Warum macht es der LASK so? Ist es wirklich so, dass sich alle so gut kennen?
Ja, es ist, wie der Simon gesagt hat, der größte Teil der Mannschaft ist lange zusammen und der Kopf des ganzen Sportlichen ist der Oliver Glasner, der ja das System vorgibt. Es gibt viele Automatismen, sowohl defensiv als auch offensiv. Und das weiß immer halt jeder Spieler, was der andere macht. Und ja, da vertraut jeder jeden. Und wie gesagt, sie haben natürlich auch individuelle Klasse. Und man muss halt auch wirklich Lob zollen. Glasner bis jetzt wirklich jeden Spieler auf ein nächstes Level gebracht, weil die meisten haben in der zweiten Liga noch gespielt. Es waren wirklich nur punktuelle Verstärkungen und diese Spieler wie Ullmann, Michael, Wiesinger und so weiter, die sind jetzt, haben sicher noch 1 bis 2 Schritte nach vorne gemacht. Und wie gesagt, für mich war es jetzt nicht die Überraschung, dass sie ins obere Playoff kommen. War
für mich, dass sie Zweiter sind, doch? Oder liegt es mehr an der Schwäche, vielleicht auch der Konkurrenz?
Auch natürlich. Aber ich hab damit gerechnet, dass der LASK mit Rapid, Austria und Sturm um diesen zweiten, dritten Platz kämpfen wird. Aber natürlich, dadurch die anderen so geschwächelt haben, ist es quasi ein kleines Solo dann gewesen.
Was macht für dich, Toni, den LASK aus im Moment im Herbst? Ist es ein Mix aus Oliver Glasner und Mannschaft?
Der René sagt es völlig richtig. Oliver Glasner ist natürlich der Baumeister dieser Truppe. Und was für mich aber am wesentlichsten an der ganzen Geschichte ist, dass ich weiß es nicht wie oft, aber ich so 8-9 Mal haben die mit derselben Startelf begonnen. Das zeigt natürlich, dass da schon die Automatismen greifen, dass jeder andere Spieler weiß, was der eine macht und das macht auch den Erfolg aus. Und natürlich einen Oliver Glasner, der die Salzburg-Gene irgendwo aufgesogen hat und der ist natürlich mit seiner Mannschaft drauf und dran, ähnlich zu spielen als Salzburg, als einzige Mannschaft in Österreich, das muss man schon klar sagen.
Ja, also ein Herbst wie aus dem Bilderbuch, könnte man fast sagen. Dieser Herbst des LASK, die Konkurrenz also weit abgeschlagen. Und viele sagen ja, das Erfolgsrezept ist eben sicherlich auch, neben den bereits genannten Themen und Thematiken, der Zusammenhalt. Markus Klima. I'm in love
with the shape of him. Joao Victor, Yusuf Otubanyu, auf der Rückbank Samuel Tete. Die fast alltägliche Fahrgemeinschaft zum Training. Sie veranschaulicht das Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Truppe schon recht gut. Beste Atmosphäre, beste Stimmung, beste Saison.
Ja,
wenn das so weitergeht, wenn wir weiter so zusammenarbeiten, uns gegenseitig helfen, so wie wir das schon von Beginn an machen, dann glaube ich, ist der zweite Platz durchaus möglich. Geschichte schreiben, das machen sie gern. Samstag gegen Mattersburg. Der Sieg ein ganz besonderer. Denn kaum einer kann dieses Team biegen. Der LASK verliert nur 2 der ersten 18 Bundesligaspiele. Erstmals seit Einführung der Bundesliga 74-75. Glasner und Co. dürfen sich an den Besten orientieren und wollen weiter an der Basis arbeiten.
Die Zielsetzung ist, dass wir die Spiele dann nicht so spannend machen, sondern dass wir die früh entscheiden. Ich habe eigentlich, ich glaube am Mittwoch war es, wo wir alle am Vortag Liverpool gegen Napoli geschaut haben und habe den Spielern gesagt, das sieht man auf allerhöchstem Niveau. Du musst die Spiele entscheiden, wenn sie zu entscheiden sind, weil sonst kann immer was passieren. Und da war es auch so, Liverpool hat viele Chancen vergeben und in der Nachspielzeit hat Napoli noch die Riesensitze auf dem Ausgleich.
Champions League, sie kommen. Ja, warum eigentlich nicht? Wer sich in Österreich als zweitbestes Team etabliert, darf träumen und hoffen und darf sich Ziele setzen.
Umso wichtiger ist, dass wir sehen, dass unser Spielstil greift, dass wir wirklich Woche für Woche jedem Gegner Probleme bereiten können und es auch schaffen, dann nach schwierigen Situationen wieder zurückzukommen. Ich denke, das haben wir auch bewiesen im Herbst schon.
Freudige Überraschungen und Auszeichnungen am laufenden Band. In diesem Falle feierlich verpackt und überreicht vom Zeugwart Anfang Dezember beim Mittagessen.
So, für euch habe ich noch einen Nachspeis, Ullmann und Frieser. Kommt schon mal her, bitte.
Ich will was essen.
Naja, für die habe ich. Du das.
Danke. Spieler. Danke, Fische. Hast du das gehört?
Ja, nicht ganz.
Dominik Frieser, Spieler des Monats November. Maximilian Ullmann, Tor des Monats November.
Der Ball ist super gekommen vom Golgi und hab's dann mit der Innenseite gehabt. Im Training habe ich es nochmal mit dem Vorspann reingehauen. Und da hat es aber auch schon geklappt. Und umso mehr froh bin ich, dass es im Match dann geklappt hat und dass dann auch noch zum Tor des Monats gekürt worden ist, ist natürlich nur mehr drauf gehabt.
Die halbe Mannschaft in diesem Herbst bereits mit Sky Awards dekoriert. Ein Zeichen dafür, was hier geleistet wird. Und nun haben sie Blut geleckt.
Gibt es von Ihrer Seite einen Wunsch an den Präsidenten? Sie können ihm was ausrichten. Er sitzt im Talk- und Tore-Studio.
Ja, der Präsident sollte weiter so kämpfen, dass man nur mehr Budget kriegt und nur bessere Spieler kriegt.
Ja, und jetzt ist er wohl am Zug. Sigmund Gruber.
Ja, und er hat die Botschaft vernommen.
Ja, es ist nichts Neues.
Ja, ist es so.
Ja, das
grenzenlos.
Ja, grenzenlos. Ne? Nein, wir versuchen wirklich hier unser Bestes. Wir haben wirklich ein spitzenmäßiges Team, auch im Sponsoring, das wir hier wirklich akquirieren. Und wir sind gestartet mit einem Regionalliga-Budget, glaube ich, dazu meist für das halbe Jahr von 1,5 Millionen, was wir übernommen gehabt haben. Und mittlerweile stehen wir bei ca. 10,5 Millionen. Also wir haben dort, glaube ich, auch einen beachtlichen Werdegang gemacht, aber natürlich noch immer nicht dort, wo wir mit sein wollen.
Ja, wo will der LASK sein?
Naja, wenn wir das Stadion dann mitgebaut haben, dann glauben wir schon, dass wir auch finanziell, sage ich hier zumindest einmal, Sturm mit überholen können vielleicht.
Von den Zahlen her?
Vom Finanziellen her. Ja. Natürlich sportlich jetzt steht auf einem anderen Blatt Papier mitgeschrieben. Das würde man nicht anmaßen jetzt. Dann zumindest den Gap zu den Wiener Clubs, sage ich jetzt einmal, zu schließen.
Ja.
Oder kleiner zu machen, sagen wir es so, zu schließen. Das wird auch, denke ich, da Möglichkeiten sein, weil die haben mit knapp 40 Millionen, jeder von ihnen, natürlich wesentlich mehr im Budget, als was wir noch.
Genau. gibt ein Zitat von Ihnen, auch während des Beitrags hat Toni Pfeffer dieses Zitat erwähnt, wo Sie die Vision des LASK mit einem Triathlon verglichen. Sie sind selber ein Triathlet.
Ja, gewesen.
Woher warst du das?
Na ja.
Bist du einer?
Nein, Gott also, behüte.
Eben.
Rauffahren tue ich schon gern, aber schwimmen kann ich nicht.
Du warst eigentlich nur Radlfahrer, oder? Zeit deines Lebens,
ja.
Oder?
Ach so, nein, haben es immer zu mir gesagt.
Aktiver okay. Fußball. Also, dein letzter habe ich zwar 10 in Kärnten gemacht. Ja,
ja. Das ist schon zu nein, ja, das ist ja. Und zwar denn wirklich so mit allem. Also 3,8 und 180 Kilometer ja. Radfahren. Oh, ja. Beachtlich. Jedenfalls haben Sie damals gesagt, nach dem Aufstieg, glaube ich, war es. Das Schwimmen ist jetzt vorbei, jetzt kommen die 180 Kilometer Radfahren und zwar bis das Stadion steht.
Ja.
Und dann, wenn der Marathon beginnt, dann wissen wir, wo es hingeht. Ne? Und was wir wollen. Deswegen frage ich das. Das heißt, das Stadion, dann reden wir ja da von einem Zeitraum, der noch in den nächsten 10 Jahren ist.
Definitiv, ja. Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt einmal ein Stadion hat, sondern man muss es dann befüllen, auch von den Zuschauern. Und auch, sage ich jetzt einmal, sportlich, dass man hier dann noch hinten noch die sportlichen Erfolge mitfeiert. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht, wie man mit gesehen gehabt hat. Nicht jedes Stadion garantiert, sage ich, sportlichen Erfolg gleichzeitig mit dem finanziellen. Und darum sehe ich das definitiv als Entwicklung. Und wir haben mit der alten Führung, sage ich, bevor wir mit übernommen haben, sicherlich eine Generation an Fans mit verloren und die gehören natürlich wieder mühsam mit aufgebaut, weil es ist schon so, dass durch diese neuen Medien mit Facebook, mit Instagram, mit Twitter hier schon Jugendliche auch abgewandert sind zu anderen Vereinen, ob das jetzt Red Bull Salzburg ist oder ob das vielleicht auch Wiener Vereine mit sind und die kämpfen jetzt wieder, dass wir die wieder zurück nach Oberösterreich holen, beziehungsweise dass sie wieder stolz sind, die Farben schwarz-weiß zu tragen.
Bevor ich über das Stadion noch spreche, wollte ich nur sagen, man könnte jetzt auch schon ein paar Fans mehr haben, wenn man ab und zu auf der Kugel spielen würde, weil das Stadion in Pasching ist ja manchmal ausverkauft und auf der Kugel hätten ein paar mehr Platz.
Nee, ich glaube nicht, dass das jetzt mit dem kausal zusammenhängt, auch wenn man das eine oder andere Spiel so beschickt, dass zum Beispiel auf der Kugel mitgespielt gehabt hat. Die Entscheidung ist jetzt müßig, warum wir das jetzt dazumals damit getroffen gehabt haben. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor mit war, dass man der Mannschaft hier eine Heimstätte auch mitgegeben gehabt hat, dass die Laufbahn eben nicht da war, dass eine ganz andere Stimmung mit gewesen ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Spiele, dass wir in Pasching auch in der zweiten Liga und auch in der ersten mit gewonnen gehabt haben. Und wenn man René mitfragt, der weiß jetzt.
Was ist genau?
Selber nur
als aktiver. Die erste Niederlage, die war dann letztes Jahr in der Liga.
WRC.
Dann gegen WRC, genau.
Ja, genau.
Ist es wirklich so, dass es angenehm ist,
zu spielen im Pasching? Es war sehr wichtig, also, dass diese Entscheidung getroffen worden ist für die Mannschaft, für die Spieler. Wir ziehen uns, also haben uns dort jeden Tag umgezogen und ja, auf die Kugel sind wir alle 2 Wochen gefahren und 5.000, 6.000 Zuschauer im Pasching, es war schon eine geile Stimmung und man weiß, auf der Kugel verliert sich das durch die Laufbahn leider ein wenig und ich glaube, das war für die Spieler schon sehr wichtige Entscheidung.
Also die Genehmigung, wenn ich richtig informiert bin, ist bis 2022, oder? In Pasching? Oder 22, 23?
2022, dass wir Profifußball dort spielen, aber...
Das heißt, bis dorthin muss dann ein Stadion stehen,
ja,
oder?
Genau.
Ja, und ich meine, da hat es ja die Präsentation gegeben, wir haben auch ein paar Bilder. Wie ist der aktuelle Stand? Das ist in 3,5 Jahren dann, ne?
Naja,
dass man dort beginnen sollte zu spielen.
Wir sind, das muss ich auch nochmal sagen, wir sind hier ein bisschen geleakt worden, dazu mal auch durch die Medien.
Waren wir Schuldner?
Nein, ihr nicht.
Diesmal nicht.
Okay. Eine Zeitung in dem Fall. Ich sage es nur mal mit dazu, das Stadion wird nicht jetzt dort beim See so nah stehen, sondern viel weiter, sage ich jetzt, Richtung Bundesstraße bzw. Autobahn mitrutschen. Das Stadion ist auch nur, sage ich jetzt einmal, als ein Muster rausgeklustert gewesen, weil wir sehr schnell einmal irgendwas visualisieren wollten, dass man sagt, so könnte es circa mit ausschauen, nur jetzt von der Größe und wo es dann mit steht. Ja, wir sind in unsere Genehmigungsverfahren und da arbeiten wir wirklich tagtäglich dran. In René's Papa, den wir ja dazumals Gott sei Dank auch mitbekommen gehabt haben, tagtäglich und setzt ihn dann natürlich mit dem Stadion-Thema mit auseinander.
Ja, muss man so sagen. Ihr Vater, Harry Gartler, hat das für Rapid gemacht, das Projekt Allianzstadion, und jetzt soll er es für den LASK mitrealisieren.
So ist es.
Ja, und da ist er ziemlich im Einsatz. Das auch wenn es noch keine Genehmigung gibt.
Er ist sicher auf einem guten Weg.
Ja, aber nur um den Zeitplan vielleicht noch abzurunden, wann wäre es ideal, wenn man aus Ihrer Sicht, Herr Präsident, mit dem Bau beginnen könnte, damit man ohne Stress das Stadion also realisieren
kann? Ich habe zuerst gesagt, wir haben eben diese Verfahren zu machen, da muss man sich auch an diese ganzen Dinge mithalten, diese sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung, die wir dann nächstes Jahr starten werden, hoffentlich.
Und die muss, sage ich, spätestens zwischen Juni und Juli 2020 abgeschlossen sein. Und die ist gleichzeitig auch der Baubescheid, wo man dann beginnen kann mit dem Bau an sich. Und dann rechnen wir, dass wir zwischen 18 und 24 Monate für den Bau mitbrauchen. Und dann wären wir rechtzeitig fertig.
Ja, das wäre natürlich schön. Bevor wir noch zum Sportlichen kommen, ist in Happeck auch so etwas Ähnliches geplant?
Also natürlich haben wir im Plan, dass wir unsere Infrastruktur einfach Schritt für Schritt verbessern. Diese Dimensionen sind in Hartberg bitte nicht in der Planung. Aber was unser nächster Schritt ist, wir haben momentan die mobilen Zuschauertribünen und die wollen wir jetzt dann in fixe Zuschauertribünen machen. Und so entwickeln wir uns halt weiter gemäß unserem Budget.
Aber was man schon festhalten kann, ist, dass an dem gegebenen Ort, also wo jetzt die Profertil-Arena ist, dass dort auch weiter sozusagen alles modernisiert und verbessert wird. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, vielleicht sich außerhalb von Hartberg irgendwo anzusiedeln,
also
mit Investoren Sicht, möglicherweise.
Na, aus heutiger Sicht bleibt es genau der Platz, wo wir sind.
Mit der Laufbahn auch natürlich.
Mit der Laufbahn auch, ja.
Ja, und da sehen wir auch ein paar Bilder. Also das ist diese mobile Tribüne genau. oder auch die andere auf der anderen
rechts
Seite?
Rechts und links, ja.
Ja, der Gästebereich muss ja, glaube ich, auch überdacht sein, ob der kommenden
na, Saison.
Das ist jetzt eh schon, aber das muss natürlich dann auch fix verankert sein. Ne? Das ist also sozusagen auf der Infrastrukturebene.
Ja, das werden wir auf der Infrastruktur machen, ja. Das ist der Plan.
Gut. Wollen wir noch zum Sportlichen kommen, weil wir vorhin schon gesprochen haben, es ist viel passiert beim LASK. Ist die Qualität des Kaders auch ausreichend? Jetzt nehme ich von der Quantität her, weil Oliver Glasner und Jürgen Werner auch manchmal sagen, es ist ja auch vieles gut gegangen, es ist wenig an Verletzten passiert, aber der Jürgen Werner hat ja gemeint, vielleicht sollte man noch den einen oder anderen nachholen. Ne?
Sport ist nie ausreichend.
Achso, ja, das ist klar. Ja.
Nein, ich denke, also wir haben... wenn es notwendig ist, sicherlich immer noch für den einen oder anderen Spieler, sage ich, ein Budget, sage ich jetzt einmal mit offen am Polster. Das wurde auch bewusst, sage ich jetzt, von der Kadergröße so mitgewählt. Trotz internationaler Spiele, sage ich, glaube ich, haben wir wirklich hier sehr gut realisieren können. Ich glaube, der Maxi Ullmann hat jetzt da zum Beispiel jetzt mit der EM in Sommer 31 Spiele gehabt, mit dem Alex Schlager. Also die kommen schon auf eine relativ hohe Quantität und haben trotzdem ihre Leistungen bis zum Schluss jetzt mit abgerufen. Vielleicht, dass sie jetzt auch geistig ein bisschen, sage ich jetzt einmal, müde sind nach der Saison, ist auch relativ klar. Aber ich glaube jetzt von der Quantität her und auch von der Qualität haben wir einen sehr ausgewogenen und guten Kader.
Ja, wenn sich keiner verletzt, dann gilt ja das, was Toni Pfeffer gesagt hat, dann braucht man nicht rotieren, dann passt es auch nicht. Aber das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass immer die Spieler zur Verfügung stehen, die man hat.
So ist es. Und es zeigt natürlich, wenn ich höre, und wir wissen natürlich auch, dass einige Spieler sehr oft gespielt haben. Und da kommt ja dann noch die U21 dazu. Also das sind schon sehr viele Spiele gewesen. Und das zeigt aber auch, dass diese Mannschaft hundertprozentig topfit ist. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung, um auch diese Spielart, die halt der Oliver Glasner so gerne spielt, natürlich auch spielen zu können. Ich brauche auch die Fitness dazu, um das durchsetzen zu können. Und möchte noch eines behaupten, ich nehme jetzt zwei Spieler heraus, der Gernot Trauner und auch ein Joao Victor. Und ich behaupte, dass die zwei Großvereine in Wien solche Spieler nicht in ihren Reihen hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ihr so erfolgreich seid.
Kann mit Sicherheit sein. Trauner ist ja mittlerweile auch ein Bestandteil des erweiterten Nationalteamkaders. Wir haben natürlich auch noch Geuginger, der dazu kommt. Und weil schon angesprochen, 21 Nationalmannschaft, das sind ja zwei Spieler, die dann auch möglicherweise zu Euro fahren, wenn sie dann auch im Kader sind, nämlich Schlager und Ullmann. Und zu einem dieser Spieler gibt es, glaube ich, eine Frage eines Zusehers an den LASK-Präsidenten. Ja, oder an alle eigentlich. An René Gartler könnte man auch fragen. Wird er den Sprung schaffen ins A-Nationalteam? Da wollen viele hin. Und im Moment haben wir ein paar andere, die bessere Karten aktuell.
Ja, aber er ist noch sehr jung. Ja. Er hat das Potenzial dazu. Nach dem Abgang vom Bavau hat es mich sehr gefreut, dass der Verein ihm das Vertrauen geschenkt hat. Er hat wirklich auch in der Phase, wo er zweiter Tormann war, auch im Training wirklich hervorragende Leistungen gebracht und sich auch nicht hängen lassen. Und er ist auch sehr netter Kerl und wie gesagt, es freut mich sehr, er hat großes Potenzial und man weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber es ist auf jeden Fall möglich.
Kann ich mich nur anschließen, also zu 100%, der ist ein super Typ für die Mannschaft. Wir haben wirklich auch nichts anderes erwartet, dass er diese Leistungen, sage ich jetzt, mit abruft. Wir haben das gewusst auch und von dem her kann ihn niemand, sage ich jetzt einmal, mit stoppen, bis er sich selbst und er ist wirklich ein super toller Typ und darum, wenn er so weiter tut, kommt der Teamchef nicht an ihm vorbei.
mit Sicherheit wird es so sein. Sie haben die meisten Spieler langfristig unter Vertrag. Mhm. Das ist irgendwie so, in der Ruhe liegt die Kraft. Da wird schon 2-3 Jahre vorher drauf geschaut, dass da keiner zu früh abspringt. Andererseits, sie sind Unternehmer, erfolgreicher, hört man. Das ist ja auch ein Geschäft, Fußball, oder? Oder ist es nur Liebhaberei?
Nein, sage ich, ich glaube, wir brauchen nicht jetzt da am Verein irgendwas zu verdienen, sondern, das hat der Christoph Peschek einmal gesagt und da kann ich mich wirklich mit anschließen, wir verdienen das Geld dafür, dass wir Fußball spielen und nicht umgekehrt. Ja. Also das ist eigentlich das Animo dahinter und ich glaube, das kann man in Österreich jetzt da nicht, dass man mit einem Fußballverein mit reich wird. Ganz im Gegenteil, sage ich, der kostet Geld. Und für uns ist es einfach nur wichtig, dass wir, sage ich, jetzt einmal eine stetige Entwicklung nach oben mit haben. Und das haben wir bis jetzt unter Beweis gestellt.
Ja. Und wenn ein Spieler ein Angebot bekommt, dann sollte das vorzugsweise aus dem Ausland sein oder von Salzburg. Kann ich das so zusammenfassen? Die Konkurrenz sonst wird nicht gestärkt.
So könnte man das zusammenfassen, ja.
Ja. Ja, wenn man es so aussuchen kann, ist ja angenehm, oder? Dann hat man auch keine Angst, dass die Konkurrenz zu schnell zu nahe kommt.
Ich glaube, das haben wir heute halt eben durch diese Strategie sehr gut und sehr schnell mit erreicht, dass wir da nicht mehr als Beiwagerl mit gesehen werden und dass die Spieler auch sehen, dass man von uns direkt den Sprung auch ins Ausland mit schaffen kann. Das ist ganz wichtig für sie und das gibt natürlich auch Halt, dass sie sagen, okay, hier können wir mit dem Verein was erreichen und warum soll ich mich jetzt sportlich verändern, egal in welche Richtung dass das geht, ob das jetzt der Osten mit ist oder der Westen. Also, ich glaube, die Spieler haben das mittlerweile mitgesehen, zu was die Mannschaft hier noch fähig ist und auch international vor allem mit diesem Spiel gegen Beşiktaş, dass wir wirklich für jeden Gegner ganz, ganz unangenehm zum Spielen sind und dass wir auch sehr viele Gegner schlagen können.
Wie sehen Sie auch international. Ihre, ja, wie sehen Sie Ihre Rolle als Präsident, jetzt auch was den operativen Bereich im Sportlichen betrifft?
Bis auf das, dass ich ein Budget mit freigebe, gar nicht, sondern... Für das bin ich ja nicht da. Ich gebe dann und wann einmal einen Standpunkt, sage jetzt einmal mit ab. Ich glaube, wenn wir Spieler oder mit Charakter, sage jetzt einmal mit brauchen oder Typen in der Mannschaft, dann nehme ich immer mit heraus, vielleicht, dass ich mir sage, vielleicht brauchen wir den einen oder anderen Typen. Das war es aber schon, ob der Maxi...
Charakter und Rapid könnt ihr jetzt noch dazwischen fragen. Da haben Sie, glaube ich, vor kurzem eine Aussage getroffen.
Kann ich gleich sagen, aber ich sage jetzt, ich würde nicht anmaßen, ob der Maxi Ullmann jetzt der Linksbeste ist oder der Paolo Ottavio. Ich meine, jetzt natürlich zur Zeit der Maxi Ullmann, weil er bei uns mit ist. Ja. Aber überspitzt formuliert, das glaube ich, da gibt es andere Leute, die sich ein Leben lang mit dem Fußball auf einer ganz anderen Ebene mit auseinandergesetzt gehabt haben. Und da sage ich, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und jeder soll eigentlich das machen, was er gut kann. Und bei mir ist die Organisation und die Zahlen und die anderen machen den Sport. Und wenn man diese zwei Komponenten mit zusammenbringt, dann glaube ich, können wir erfolgreich sein.
Ja, es gibt auch ein gutes Vorbild da. Bei Salzburg ist es ja auch so. Also der Didi Mateschitz ist ein Segen für den Fußball, aber er weiß genau.
Aber er ist nicht Präsident, da gibt es den Volker.
Das weiß ich, aber er könnte durchaus das eine oder andere Mal seine Meinung dazu sagen. Aber
der ist Präsident.
Macht er nicht. Harald Lötz ist Präsident und der Volker Fichtbar ist Jurist, aber ich glaube, mit dem haben Sie viel zu tun.
Ist nur Aufsichtsrat.
Ja, Aufsichtsrat.
Der Bundesliga.
Aber war bei Salzburg als Jurist auch tätig. Wir haben Jürgen Werner noch gefragt zur Rolle von Sigmund Gruber.
Der Sigmund ist eigentlich der Mr. Lask, der das Ganze am Laufen gehalten hat und jetzt das immer weiter mit vorantreibt. Und ich glaube, er ist mit Trainer Glasner sicher die größte Säule an den Erfolg.
Das ist einer, der sich öffentlich, sportlich eigentlich nie äußert. Macht er das intern auch so?
Ja, ich glaube, das ist eine große Stärke vom Sigmund, dass er weiß, was er kann. Und er kann sehr vieles, aber er nimmt sich nicht raus, dass er entscheidet, wie unsere Spieler auszuschauen haben, mit welcher Taktik wir spielen. Da ist er zwar oft dabei, aber mischt sich nicht ein.
Genau, ein Musterbeispiel für einen Präsidenten, oder? Könnte man sagen, wenn man Sportfunktionär ist. Halten Sie es auch so, Frau Arnert?
Ja, wir haben es eigentlich sehr ähnlich.
Ja.
Die sportlichen Entscheidungen trifft da unser Sportdirektor und Obmann Erich Kocher gemeinsam mit Markus Schopp. Das ist auch wichtig und richtig so. Und ja, wir beraten uns wirtschaftlich und ich kümmere mich mit um die Sponsoren.
Toni, das waren nur Zeiten, als du gespielt hast, oder? Da haben die Präsidenten noch alles beschlossen, oder?
Joshi Walter hat da schon ein gewichtiges Wort mitgesprochen. Ja, das ist keine
auch Frage. Bei den Vertragsverhandlungen nehme ich an. Ne?
Natürlich. Ja. Erinnere mich noch an meine Vertragsverhandlungen, waren Pipi-Fan.
Ja, genau, für dich vor allem.
Ja, genau gewusst. Aber das muss man schon sagen. Der hat schon genau gewusst, wenn, was ein Spieler vorzuweisen gehabt hat während eines gesamten Jahres. Und der hat dir genau gesagt, wenn du glaubt hast, jetzt kann man ein bisschen drauflegen, also Moment einmal, Junge, da und da und da warst du nicht in Form, also brav sein. Also das war einer, der hat sich schon auch ausgekannt im Fußball, aber natürlich ist es schon besser, wenn man jemanden hat, der die Kompetenz hat und auch die Entscheidungen danach trifft.
Ja, aber mittlerweile hat man den Eindruck, immer mehr auch in Österreich, in der Liga gibt es Präsidenten, die für das Wirtschaftliche verantwortlich auch letztlich sind oder eben auch Vorstände, die eben im Wirtschaftsbereich tätig sind, und dann gibt es eben den sportlichen Bereich, der da oft sehr autark im Rahmen des Budgets eben die Möglichkeiten hat. Und so halten Sie es, haben Sie auch gesagt, bei den Hartbergern. Wie ist es überhaupt für Sie als Frau in dieser männerdominierenden Fußballwelt? Ist das angenehm oder manchmal auch ein bisschen mühsam?
Ich habe mir eigentlich sehr selten Gedanken drüber gemacht. Also das ist wahrscheinlich nicht weniger mühsam und nicht weniger angenehmer, als wenn es unter Frauen wäre oder Männer. Das hat für mich nie eine Rolle gespielt.
Ja.
Spüre ja nichts.
Auch jetzt nicht?
Auch jetzt nicht.
Ja, sind alle gleich lieb.
Eigentlich schon. Nein, es geht um das, glaube ich, wie man die Sachen macht, mit welcher Leidenschaft, Begeisterung man hinter den Sachen steht. Völlig wurscht, ob Frau oder Mann. Ich habe auch keine negativen Begegnungen gehabt.
Ja, nicht so selbstverständlich. Ich denke mir oft, dass die Sprache im Fußball ja oft Macho-Sprache nicht immer die feinste ist, vielleicht auch.
Und ja, das halte ich ganz gut aus.
Ja.
Das ist eine ganz gute Abwechslung zur Pharmaindustrie.
Ja, wirklich?
Ja, ja, sehr different.
Ja, ach so, geht man dort so höflich um?
Mal höflicher, ja, würde ich sagen, aber es ist alles gut.
Ja, nein, das ist ja schön. Das heißt, dass Ihnen das so gefällt. Und inwieweit ist das, was Sie machen, weil Sie aus der Pharmaindustrie kommen, weil Sie ein Unternehmen haben, inwieweit ist das auch hilfreich für Sie, dann im Fußball irgendwie zu arbeiten, wo man ja doch vielleicht ganz andere Faktoren hat, die da entscheiden über Erfolg oder Misserfolg? Ist ja nicht alles planbar im Fußball, im Gegensatz zu einem Wirtschaftsunternehmen. Ist das dann von Vorteil, dass man, oder ist es eher sogar ein Nachteil, wenn man sagt, eigentlich kennt man das gar nicht, dass man so abhängig ist von 11 Spielern, von einem Schiedsrichter, von einem Gegner?
Das ist sehr lehrreich, wie Sie richtig sagen. Ich meine, in der Firma haben wir ein standardisiertes Produkt, das wird nach gleichen Regeln hergestellt, da gibt es Verfahren, man geht die Verfahren durch und das ist alles planbar. Und im Fußball ist es die eine Woche so und die andere Woche so. Und man, irgendwie hat es vielleicht ein bisschen geholfen, manche Dinge etwas lockerer zu sehen und auch zu sehen, die Welt kann eine Woche später ganz anders ausschauen.
Ja, ist ja schön, wenn man das so dann mitnehmen kann. War das eigentlich, Sie sind jetzt seit ein paar Jahren in Hartberg mittlerweile, zunächst als Sponsorin, mit Sponsoring, als Vorstand, im Vorstand gewesen, aktiv, jetzt als Präsidentin seit mittlerweile fast 2 Jahren, glaube ich. Wann ist da eigentlich eine Wiederwahl oder gibt es das gar nicht in Hartberg, bei Akklamationen?
Haben wir es in 1,5 Jahren.
Okay, also es scheint ja kein Problem zu sein, im Jahr aktuell, dass Sie da weiterhin bleiben. War das Liebe auf den ersten Blick, als Sie da das erste Mal im Stadion waren?
Also sagen wir mal so, es hat sich etabliert. Ich habe ja vor 5 Jahren begonnen, den Verein zu sponsern und bin da ein paar Mal mit hinausgefahren und irgendwie, mir hat der Spirit getaugt, mir haben die Menschen dort getaugt und das war für mich unterstützenswert und seitdem, das hat sich schön langsam entwickelt und ja.
Und Sie haben es richtig hineingefunden.
Genau.
Ja, man kann es ja auch fast Woche für Woche feststellen.
Ja.
Denn unsere Kameras sind ja manchmal auch auf Sie gerichtet, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben. Ja, charismatisch und erfolgreich, könnte man sagen. So lebt also Brigitte Annerl den Fußball und so leidenschaftlich verfolgt sie dann auch die Spiele ihrer Mannschaft und das vorzugsweise am Spielfeldrand.
Zwischen Dancing Queen und Business Lady. Ein Spagat, den Brigitte Annerl scheinbar mühelos bewältigt.
Ich glaube, dass sie die Fähigkeit hat, ganz einfach ihre Emotionen, ihre Gefühle, die sie da am Platz hat, auch auf viele im Umfeld zu übertragen. Und dazu kommt ganz einfach etwas, dass sie sehr erfolgreich ist in ihrem wirtschaftstreibenden Leben. Und es sind ganz einfach so Eigenschaften, die sie mit in den Verein trägt. Und dementsprechend profitiert der TSV Hartberg von der Person Brigitte Annerl.
Ihre Firma, der Pharmakonzern Lenus, Weltmarktführer in Sachen Steigerung der männlichen Fruchtbarkeit. Erfolge pflastern ihren Weg. Geht nicht, gibt's nicht bei ihr. Das ist in Hartberg ganz besonders augenscheinlich.
Fußball ist für mich Emotion, Leidenschaft, Begeisterung, das taugt mir, das bin ich. Und ganz ehrlich, es ging ja nur gemeinsam.
Immer hautnah dabei, auch wenn es einmal nicht so läuft, so wie gestern in Altach. Aber natürlich auch bei diesen ganz besonderen Momenten, bei diesen ganz besonderen Spielen und Augenblicken in diesem Herbst.
Sie ist eine absolute Powerfrau. Also ich glaube, das merkt man, wenn man sie das anschaut, wie sie bei den Spielen mitgeht, wie sie uns anfeiert, wie sie da Gas gibt. Und ja, sie übertragt es natürlich an die Mannschaft und ja, eine absolute Bereicherung.
Hartberg.
Und da ist Zakaria! Sein No-Go! Unglaublich, diese Hartberger!
Ein Aufsteiger, der alle Chancen hat, in die Meistergruppe einzuziehen und damit das Gefüge der Bundesliga richtig durcheinander bringen könnte.
Wenn Hartberg, der Aufsteiger, der vor zwei Saisonen oder vor drei Saisonen noch in einer Regionalliga war, plötzlich im Konzert der Großen in Österreich mitspielen kann, dann ist das Signal nach außen, was machen denn die Großen falsch, dass so etwas möglich ist. Das muss man dann auch sehen. Das heißt, der Hartberg ist wirklich jetzt die Nagelprobe in vielerlei Hinsicht, wie es um den österreichischen Fußball ganz oben im Spitzenbereich und da im Speziellen um die Traditionsvereine Sturm, Rapid, Austria steht.
Brigitte Annerl. Sie steht an der Spitze eines Clubs, der im Sommer alles Menschenmögliche möglich macht, damit jeder hier diese Geschichte Bundesliga so leben und erleben darf.
Ja, und so jubeln sie meistens.
Ja.
Kommt ihnen da kaum aus. Unter den Schiedsrichtern fragt man sich auch schon, wann sie das erste Mal den vierten Offiziellen beglückwünschen.
Also.
Aber wieso machen sie das eigentlich immer am Spielfeldrand? Ich meine, ja, von der Tribüne aus sieht man viel mehr.
Man sieht viel mehr, aber man kriegt die Emotion nicht mit.
Okay.
Und mir taugt das irrsinnig, neben den Spielern, auch neben den Spielern auf der Bank zu sein. Mir taugt es, wenn, also, ich finde es mitten im Geschehen, ist man einfach lieber als da oben dabei.
Das merkt man, offensichtlich. Und greifen Sie dann auch manchmal ein bisschen ein, so? Warum der Wechsel jetzt oder nicht?
Nein, um Gottes Willen. Das haben wir ja zuerst schon besprochen.
Eine Emotion könnte ja sein.
Nein, das geht. Die haben wir unter Kontrolle.
Kommt nicht vor. Aber Toni, wir können festhalten, ohne Hartberg, ohne Brigitte Annerl würde es Hartberg in der Situation in der Bundesliga nicht geben.
Das glaube ich auch. Wenn man gesehen hat, wie schwer es dann war, letztendlich mit zweimal negativer Bescheide der Bundesliga-Kommission und dann letztendlich dann doch die Lizenz zu bekommen, von Haus aus von sehr vielen Experten eigentlich als Fixabsteiger gehandelt, sind alle eines Besseren belehrt worden. Wie diese Mannschaft austritt, man hat von Haus aus immer das Gefühl gehabt, da ist eine Linie drin in diesem Spiel, da weiß man, da sieht man von außen, was Marco Schopp mit dieser Mannschaft machen möchte, und das war das Erfrischende. Und der LASK hat es auch spüren müssen, dass die, wenn sie nur ein bisschen nachlassen, zu Hause sogar in zwei Konter hineingelaufen sind. Also das zeigt, wenn man wirklich die Stärke des LASK kennt, das zeigt, dass diese Mannschaft wirklich sehr vielen, auch großen Mannschaften, große Probleme bereitet haben. Und da hat der Markus alles richtig gemacht.
Ist das auch für Spieler in der Liga die größte Überraschung, wie Hartberg auftritt?
Ja, das, wie von Toni erwähnt, wurden natürlich als in Anführungszeichen Fixabsteiger schon vor der Saison abgestempelt. Ich finde, das ist einfach das Schöne am Fußball, dass man immer wieder sieht, es ist alles möglich, mit Spirit, mit Zusammenhalt und mit einem Plan. Und ja, deswegen freut es mich auch für Hartberg, dass sie da nicht abgeschlagen irgendwo am Tabellenende sind, sondern um das obere Playoff mitspielen.
Ja, mit Sicherheit ist da ja alles noch möglich. Was ist trotzdem aktuell nach wie vor das Hauptziel für diese Saison? Bleibt es der Nichtabstieg?
Klassenerhalt. Ich meine, wir sehen, es ist eng rund um den Strich und natürlich alles darüber wäre eine Zugabe, aber bei uns ist es bitte Klassenerhalt. Wir sind realistisch und wir wissen, wo wir herkommen und werden da nicht irgendwie größenwahnsinnig.
Genau. Obwohl es nämlich möglich, wenn man dann oben ist, dann hat man den Klassenerhalt schon ein bisschen früher geschafft, ne? Ende März.
Wäre eine schöne Aufgabe, aber ja. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
Ja, ich glaube, wir haben eine Frage an die Präsidentin des TSV Hartberg. Und zwar via Instagram. Wo sehen Sie den TSV Hartberg in 5 Jahren? Also, da sind Sie noch Präsidentin, das könnten Sie jetzt ja gleich mal sagen, ob Sie in 1,5 Jahren wieder antreten.
Was in 5 Jahren ist, das wissen wir heute nicht.
Nein.
Aber unser Ziel ist natürlich, den TSV Hartberg zu stabilisieren. Und wir wollen uns jetzt, wir sind jetzt gerade mal in der Bundesliga angekommen, bitte. Wir waren vor 1,5 Jahren in der Regionalliga. Jetzt gilt es darum, wir sind angekommen, jetzt brauchen wir eine Stabilität. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen langfristig weiterentwickeln und im Step-by-Step. Einerseits in die Infrastruktur investieren, andererseits vielleicht auch in Budget. Wir wollen unser Budget natürlich auf aufstocken, um auch längerfristigere Verträge machen zu können, was ich ja sensationell finde, wie ihr das auch macht beim LASK. Weil an das glauben wir einfach auch.
Ja, weil Sie das sagen. Also, und der Verein an sich, wie soll der strukturell sich weiterentwickeln? Also es ist ja noch natürlich alles im Vergleich zu den größeren Clubs. Ich glaube, wie viele Angestellte gibt es? Zwei. Ich meine, nicht, dass man 200 braucht unbedingt, aber es geht ja dann trotzdem um die Weiterentwicklung auch in diesen Bereichen, ne? Nehme ich an. Oder
sehe ich ja, es ist völlig korrekt, aber das ist jetzt genau das, was irgendwo auch, glaube ich, den TSV Hartberg ein bisschen mit ausmacht. Es gibt da so viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die wirklich ihr Herzblut da hineinstecken, aus unterschiedlichsten Kompetenzbereichen. Also wir haben welche von Finanzen, wir haben welche von Gastronomie oder auch unseren Roland Buchers, unseren Pressesprecher, der eigentlich Steuerberater arbeitet in Graz und jeden Tag in der Nacht
40-Stunden-Job
Medienarbeit macht. Ja. Ja. Und das ist ein Spirit, der gehört irgendwie dazu. Ich glaube, so haben wir es auch gemeinsam hingekriegt. Und das wird sich auch schön langsam entwickeln, aber gemäß unserem Budget. Das Geld, was wir haben wir. Und wenn wir nicht mehr haben, haben wir nicht mehr.
Ja. Und inwieweit deswegen die Vision, wie sieht sie aus? Also fixer Bestandteil der Liga zu sein und deshalb eben auch vorsichtig die Verträge über ein Jahr hinaus vielleicht zu verlängern. Denn ich glaube, bis auf zwei Spieler sind momentan alle nur bis kommenden Sommer.
Wir haben schon mehrere, die ein bisschen länger sind, aber
im Grunde genommen... Aber die vom Stamm sind es, glaube ich, mit Tadic, dann sind wir schon bald durch, glaube ich, die wirklich nur bis kommenden Sommer haben, Vertrag.
Und ja, aber das war einfach immer, wir haben immer geschaut, erstens einmal war es für uns auch eine extrem schwierige Situation nach der Lizenzphase, wir haben nicht gewusst, wo spielen wir oben, spielen wir unten. Dann mussten sehr schnell die Verträge gemacht werden. Ja, und jetzt geht es eben darum, langfristiger es auf solidere Beine zu stellen. Mhm. Und das müssen wir uns jetzt erarbeiten und das werden wir machen.
Ja, wie sieht es mit dem Trainer aus, mit Markus Schopp? Der hat auch noch einen Vertrag bis kommenden Sommer. Wollen Sie mit ihm schon verlängern, jetzt vielleicht schon in der Winterpause, um ein erstes Zeichen zu setzen?
Ich denke, da hat der Erich Kocher ganz, ganz konkrete Pläne. Und ich glaube, der Markus Schopp passt wahnsinnig gut zu uns. Wir sind irrsinnig stolz, dass wir ihn haben. Und ich glaube, er fühlt sich bei uns auch sehr wohl und kann auch sehr viel erreichen.
Dabei hat es immer geheißen im Sommer, dass Sie so sehr auf Soran Barisic gesetzt haben.
Doch schon, Herr, wo haben Sie das her?
Ja, stimmt's nicht.
Nein.
Ja, jetzt können Sie also, ja sagen, ich meine, obwohl er jetzt so wieder momentan keinen Verein hat, dazu. Aber trotzdem.
Nein.
Aber er war schon auch ein Kandidat.
Also,
oder?
Wir haben mit mehreren gesprochen.
Ja.
Aber wie gesagt, wir waren dann eigentlich froh, wir haben mit Markus genau den Richtigen, der genauso hungrig war und der das Team einfach in ganz kurzer Zeit super formieren konnte, wieder neu formieren. Wir haben neun Zugänge gehabt. Einfach die richtige Entscheidung getroffen.
Und er war auch bereit, in die zweite Liga zu gehen.
Also ganz genau.
Er hat das schon übernommen zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht gewusst hat, wohin die Reise geht, sozusagen. Können wir auch so festhalten. Wollen wir vielleicht, wenn wir schon über den Trainer reden, auch noch den Oliver Glasner ins Spiel bringen? Ja, da lacht der
Warum Präsident. Warum kenne ich die Frage?
Wie sollte sie sein?
Nein.
Ich frage jetzt gar nicht, dass er einen Vertrag hat und ich frage jetzt auch nicht, was er im kommenden Sommer macht. Und weil vielleicht in Salzburg dann ein Trainerposten frei ist. Aber er hat ja schon einmal einen abgesagt. Ich glaube, Ralf Rangnick hat ja schon für diesen anderen Club da in Deutschland Interesse gezeigt beim Oliver. Was macht Sie so sicher, dass er seinen Vertrag erfüllen wird?
Also ich glaube, der Oliver hat schon mehreren Vereinen mit abgesagt. Dass wir einen langfristigen Vertrag haben, das eine. Und B, weil der Oliver an Projekte mitglaubt. Also das, was wir gestartet gehabt haben, vor 3,5 Jahren, den Weg, den wir gegangen sind, der war nicht immer leicht. Wir sind aber in jeder Sekunde, und der René war auch bei den traurigen Momenten mit dabei und auch bei den positiven, wie wir gegen St. Pölten, sage ich jetzt einmal, nicht aufgestiegen sind, und dort auch unten verloren gehabt haben, das Jahr drauf dann den Aufstieg geschafft gehabt haben. Und ich glaube, das zeichnet uns damit aus, wo er weiß, was er an uns hat. Und das macht mir eigentlich sehr positiv, dass der Oliver Glasner einen Vertrag erfüllt.
Ja, und Sie beide sind irgendwie auch das Beispiel dafür, auch wenn Christian Ilse ist ja freiwillig gegangen, Markus Schopp soll jetzt, habe ich gerade gehört, verlängert werden möglicherweise, dass da keine Schnellschüsse kommen. Denn das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn ich mir die Saison anschaue. 5 Trainerwechsel. Von einer, sage ich jetzt einmal, musste sein, nämlich bei St. Pölten, weil da ist ja der Kübel abhanden gekommen. Aber da sieht man schon, wie nervös oft die Vereine auch sind, ne? Was die Trainer
sind. Das macht auch den Unterschied zum TSV Hartberg aus.
Weil und auch beim LASK, nicht, wo der Oliver nicht aufgestiegen ist und trotzdem geblieben ist.
So ist es. Hier wird nicht Heuer in Feuer gehandelt, sondern hier wird auf Kontinuität gesetzt. Und ich kann natürlich nur beipflichten, wenn er sagt, der Trainer muss langfristig bei uns bleiben. Das hat auch natürlich dann mit der Entwicklung dieses Vereines und auch der Mannschaft zu tun. Wenn ich dort einmal in die Nähe von Salzburg hinkommen möchte, dann muss auch ein Trainer längerfristig arbeiten können. Und die Frage wird halt dann trotzdem sein, weil die Verlockungen werden irgendwann einmal wahrscheinlich kommen auch. Und das ist dann wirklich die Frage, ob er dann doch so sehr an dieses Projekt glaubt oder ob das Geld dann eine andere Rolle spielt. Aber ich denke trotzdem, dass Oliver Glasner sehr gut zum LASK passt und dort noch einige Zeit bleiben wird.
Wird möglicherweise so sein. Außerdem hat er eigentlich offiziell eine Doppelfunktion. Ne?
Mit Sportdirektor.
Genau.
Nicht nur offiziell, sondern...
Was naja, nicht schlecht ist.
Ja. Weil, ja. Wir haben aber, weil es gibt den Jürgen Werner, da muss man schon sagen. Der ist ja, hat ja viele Jobs, der Jürgen. Ne?
Der Jürgen ist ein profunder Kenner der Materie und genau. ein guter Berater. Und das macht er auch gut. Weil nicht zuletzt auch darum, wie die Zusammenstellung der Mannschaft ausschaut, kann man auch den Erfolg dann ableiten.
Definitiv, sage ich. Also der Jürgen hat sicherlich hier einen ganz einen wesentlichen Beitrag dazu, dass wir da, wo wir jetzt sind, dass wir jetzt dort mitstehen, bringt sich dort noch, natürlich immer sehr aktiv, sage ich jetzt einmal, mit ein. Und trotz alledem ist mit klar, dass er der sportliche Berater ist und der Oliver Glasner der Sportdirektor.
Genau, so halten wir es auch. So soll es auch sein. Sie beide sehen Sie ja relativ oft, weil Sie Nachbarn sind im weitesten Sinne, oder? Stimmt das? Genau.
Dann und wann, ja.
Genau. Und dann schon wieder im Februar. Cup-Viertelfinale. Ja. LASK gegen St. Pölten.
Schweres Los.
Ja.
Aber machbar.
Für den LASK.
Naja, natürlich. Ein Spiel, alles möglich, oder? So ist es. Außerdem weiß man nicht, wie man aus der Winterpause kommt. Das ist ja so wie eine Standortbestimmung. Ne?
Ja, erstens das und zweitens, glaube ich, wir haben die zwei Spiele gegen LASK gut bestritten. Mhm. Das liegt uns auch. Wir spielen die gleichen Systeme. Und wie gesagt, Cup, alles ist möglich. Wir wollen natürlich aufsteigen.
Ja, und dann gibt es natürlich noch die vier Spiele. Und das erste ist ja gleich, wir können auf das Restprogramm von St. Pölten blicken, das erste ist ja gleich, man könnte fast sagen, wie eine Art Vorentscheidung. Denn ich sage mal so, macht St. Pölten zumindest einen Punkt in Hartberg, dann wird es für Hartberg schwieriger werden und die Top 6 zu kommen.
Das ist doch möglich, ja. Aber der Punkt ist noch nicht gemacht.
Nein, also am Beginn schon einmal, nicht? Ja, mit Anpfiff.
So ist es, ja. Ja. Aber es dauert 90 Minuten und wir wissen natürlich, dass das ein vorentscheidendes Spiel sein kann. Aber es ist noch viel Zeit bis dahin. Da sind noch einige Vorbereitungswochen, einige Testspiele, das wichtige Cup-Spiel und dann geht's los. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich oben bleiben und ja, da wird es notwendig sein, dass wir einen Punkt holen oder sogar drei.
Ja, Sie haben schon eingangs gesagt, es war bis jetzt sehr erfolgreich, Platz 3 insgesamt. Wie würden Sie den Herbst trotzdem einordnen oder würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, man könnte ihn etwas zweiteilen? Weil am Anfang hat man überperformt und dann vielleicht am Ende etwas underperformt, was die Punkte betrifft.
Kann ich Ihnen zustimmen, ja. Es war natürlich schon am Anfang so, dass wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite gehabt haben. Wir haben oft Spättore gemacht, besonders das in der ersten Runde, war ein extrem wichtiger Faktor für die ersten 8-9 Spiele, wo wir dann kurz vor Schluss das Spiel von 2-3 auf 4-3 gegen Wolfsburg umdrehen. Und da ist halt dann nochmal ein kompletter Ruck durch die Mannschaft gegangen und das hat dann so seinen Lauf genommen. Und man weiß, wenn man Fußball gespielt hat, wie das dann funktioniert. Die Bälle springen rein vom gegnerischen Tor und beim eigenen springen sie halt raus mit einem hervorragenden Tormann. Und ja, so ist es natürlich schön dahingegangen. Aber wir haben auch gewusst, so realistisch waren wir, dass es natürlich nicht die ganze Saison so weitergehen wird.
Ja, wir haben auch ein paar Fakten zusammengetragen von diesem Herbst, von diesen 18 Spielen des SKN. Der letztlich eben auf Platz 3 überwintert. 8 Siege, jetzt schon mehr als in der letzten Saison insgesamt. Gut, die letzte Saison war ohne René Gartler, aber insgesamt eine gebrauchte, würde ich sagen. Das Beste war am Schluss die Relegation gegen Wiener Neustadt, nämlich dass man die Klasse gehalten hat. 9-mal kein Gegentor kassiert und das ist auch interessant, in den ersten 2 Saisonen ist es insgesamt nur 8-mal gelungen. Das heißt, man ist auch defensiv wesentlich besser gestanden und 9 Joker-Tore. Gut, das trifft den René Gartler weniger, denn er war 18-mal dabei in allen 18 Spielen, aber ist nur einmal eingewechselt worden. Spricht natürlich auch letztlich für die Qualität vom René, aber die Zahlen sind natürlich schon interessant und die zeigen ihm auch, warum er auf Platz 3 steht. Da muss es ja vieles Positives geben.
Genau so ist es, wie man bei der Statistik sieht. Wir haben, also der Verein, anfangs mit Kübauer, jetzt mit Popovic, haben versucht, die Defensive zu stabilisieren und das ist hervorragend gelungen. Mit der Dreier- bzw. Fünferkette sind wir da wirklich sehr, sehr kompakt und ja, schalten gut um. sind gefährlich und haben schnelles Spiel in den Reihen, viele Spieler mit Potenzial, eine gute Ersatzbank, wie man sieht. Und ja, mir macht es extrem Spaß. Es, glaube ich, ist jedem Spieler von St. Pölten vergönnt nach der letzten Saison, dass man dann so ein Herbst spielt.
Ja, war ziemlich viel los beim SKN in diesem Herbst, Markus Klima.
Wer hätte gedacht, dass St. Pölten einmal in solche Dimensionen vorstößt? Was für ein Sommer, was sind das für Aussichten?
Wir sind, glaube ich, einfach ein guter Haufen. Ja. Also das passt alles ganz gut zusammen. Der Trainer hat eine gute Truppe zusammengestellt im Sommer.
Es scheint ihnen wirklich alles zu gelingen. Didi Kühbauer springt und jubelt und die Liga wundert sich. Doch dann zieht ihr Erfolgscoach weiter. Kein Problem, solange der Erfolg und das Selbstvertrauen hier bleiben.
Keiner sind böse und ich sehe jetzt kein Problem, dass bei uns nicht so weitergehen soll. Wir sind stabil, wir wissen, was zum Tun ist, wir haben unser System gefunden.
Doch plötzlich dreht der Wind. Ranko Popovic, der Herbst hat auch seine ungemütlichen Seiten. Die Gesichter werden länger.
Wir haben nicht ausgeschaut, so wie wollten wir schauen.
St. Pölten gewinnt nur 2 der 9 Bundesligaspiele nach dem Abgang von Didi Kühbauer. Doch sie haben es ja nicht verlernt. So ist es ja nicht. Siehe Runde 17 im letzten Heimspiel des Jahres gegen Altach. Ein wichtiger im Hinblick auf das große Ziel.
Ist der Weg frei in Richtung Top 6? Welchen Stellenwert hat der Sieg heute?
Na ja, frei schon. Der Weg ist besser, sag mal so. Wir haben Schnee auf den Weg gehabt, haben wir ein bisschen geräumt und dann haben wir bessere Weg jetzt für das, was wir möchten. Das war sehr wichtig.
Und auch wenn das so turbulente Kalenderjahr 2018 mit einem 1:5 in Salzburg zu Ende geht.
Wir haben eine hervorragende Herbst gehabt, aber wenn wir möchten weiter gut spielen und oben bleiben, wir müssen uns gut vorbereiten, im Frühjahr auch weiterzumachen.
Denn die Aussichten auf die Meistergruppe sind ja nach wie vor blendend.
Ja, schaut gut aus, aber es braucht eben noch den ein oder anderen Punkt, um dann auch tatsächlich unter den Top 6 zu sein. Unter Popovic gab es also in 8 Spielen insgesamt 8 Punkte. Was ist anders, abgesehen jetzt von den Punkten? Man hört, die Trainingsintensität ist intensiver als unter seinem Vorgänger, oder?
Das würde ich jetzt
ein
nicht
subjektiver Eindruck.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Der Trainer will mit uns den nächsten Schritt machen, das heißt, im Ballbesitz bessere Lösungen zu finden. Wir haben natürlich unter Kühbauer ein sehr einfaches Spiel gespielt, defensive stabil stehen und dann schnell umzuschalten. Unter Popovic versuchen wir jetzt im Ballbesitz besser zu agieren, mehr Ballbesitz auch zu haben. Und ja, das hat einige Male schon sehr gut funktioniert und jetzt haben wir eine Vorbereitung gemeinsam und da bin ich zuversichtlich, dass das dann noch besser klappen wird.
Hat der Popovic in seiner Antrittspressekonferenz gesagt, er möchte moderner spielen. Kleiner Wink auf Didi Kühbauer möglicherweise. Also er möchte halt mit mehr Ballbesitz spielen und das ist auch jetzt signifikant feststellbar. Ist aber natürlich auch das schwierigere Spiel möglicherweise. Und ist es für Sie dann angenehmer, die eine oder die andere Spielweise? Oder ist es eigentlich egal? Hauptsache man hat Chancen und trifft.
Als Stürmer ist es immer wichtig, dass man zu Chancen kommt. Ich habe schon in verschiedensten Systemen gespielt. Ich denke, es ist nicht immer systemabhängig. Als Stürmer ist man oft von den Mitspielern abhängig, die einen füttern. Und wie gesagt, es hat unter Kühbauer für mich persönlich natürlich besser funktioniert, aber ich habe jetzt auch ein bisschen eine andere Rolle auch eingenommen als, sage ich mal, Solospitze. Bin mehr die Anspielstation und es macht mir beides Spaß. Und für mich ist der Erfolg mit St. Pölten wichtig und der ist da und deswegen bin ich auch glücklich.
Ja, wobei das letzte Tor in der Liga, haben Sie noch unter Kühbauer erzählt, bei seinem letzten Spiel in Wien gegen Rapid. Das sehen wir jetzt. Unter Popovic gab es den Treffer zum Aufstieg im Cup in Lafnitz. Also könnte Zufall sein, eben. Weil eben auch eine andere Rolle jetzt, wo das sehr schön herausgespielt war. Besonderes Tor?
Schönes Tor. Ja, es ist immer schön, wenn man...
Zwischen die Hosenträger quasi.
Genau. Und das Ende vom Rapid-Trainer Türicin war es dann auch noch mitbesiegelt. Und so ist das halt im Moment.
Was war das nicht? Das ist im Geschäft, ja, leider.
Ja, ist voll. Wie geht es bei Ihnen eigentlich weiter? Vertrag bis Sommer 2020? Dann sind Sie 35?
34.
Naja, September werden sie dann 35, 2020, okay. Also gibt es da schon Gedanken darüber hinaus? Oder ist das noch so weit weg, 1,5 Jahre, dass man da noch...
Naja, 1,5 Jahre vergehen schnell. Also,
ja, eben, deswegen frage ich eigentlich schon.
Ich habe natürlich schon Pläne und Gedanken. Ich möchte natürlich den Fußball erhalten bleiben. Ich werde jetzt doch im Sommer die B-Lizenz starten, würde da gerne in die Trainerschiene einsteigen, habe selber sehr viel erlebt in meiner Karriere, verschiedenste Trainer gehabt und denke, da habe ich ganz gutes Repertoire in meinem Kopf und da habe ich schon gute Gedanken und ich freue mich auch dann schon auf die Zeit danach als Trainer vielleicht.
Da schmunzelt ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, welche Trainer er gehabt hat. Mir fallen gleich mal ein, jetzt Kübauer davor. Lange Backhult. Ja. In Lustenau war es auch interessant, oder?
Eric Horry,
genau, der jetzt mit Kanadi in Griechenland ist. Glasner natürlich, war schon dabei.
Anger Schmidt, auch als Cheftrainer.
Ja, und die erfolgreichste Zeit in Ried, ne? Könnte man sagen, von den Toren her.
Ja, in Linz war auch erfolgreich, sage ich mal.
In der zweiten Liga. Aber wir haben ein paar Punkte zusammengesammelt, was die Karriere betrifft, von René Gattler, also in der Bundesliga. Wir warten aufs 50. Tor. Ja. Das war gegen Rapid das 49. in der Liga in 166 Spielen. Übrigens gegen Salzburg war es die 50. Bundesliga-Niederlage für Sie in diesen 166 Spielen.
Wenn wir das 50. Tor lieber gewesen.
Genau, ja, das denke ich. Aber das ist etwas, was man sich für das kommende Jahr vornehmen kann. 6 Tore haben wir schon gehört, Saisonrekord bei den Niederösterreichern im Moment und zweimal eben schon Top-Träger, deswegen habe ich es angesprochen, in Ried in der Bundesliga. Da ist es ja insgesamt in diesen 2 Jahren hervorragend gelaufen. Ne?
Es war eine sehr schöne Zeit in Ried auch. Der Verein hat mir damals das Vertrauen gegeben. Das konnte ich Gott sei Dank zurückzahlen und es war für mich zwei sehr wichtige Jahre in Ried.
Und wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie über die SV Ried was lesen und auf die Tabelle schauen in der zweiten Liga?
Ja, man bekommt ja aus den Medien mit, dass es da und dort irgendwo zwickt. Aber wie gesagt, einen näheren Einblick habe ich auch nicht. Es spielen einige Freunde von mir dort. Dann drücke ich die Daumen, dass das wieder, sage ich mal, eine positivere Zeit kommt.
Ja, ist ja noch möglich im Frühjahr, den Sprung genug auf Platz 1 zu schaffen. Der Lokalrivale hätte gern wieder mal ein Derby oder sagt sie, das passt schon so, dass du dort spielst? Das ist eine sehr ehrliche Antwort. Ich glaube, das ist ein erledigtes Thema, oder?
Ja. Das sind gerade nicht Lokalrivale, sondern wir spielen in der ersten und sind in der zweiten Liga.
Bundeslandrivale. Ja. Ja, nicht wirklich. Also ich merke schon, da ist Sigmund Gruber sehr, sehr streng zu der SV Ried. Aber einen Torhüter habt ihr schon geholt von denen, ne?
Wann jetzt? Ach so.
Ja, der ist im Kader, der ist Ersatztorhüter und hat es viel Aufregung gegeben. Und auch da, und deswegen komme ich auf das Thema, haben sie klare Kante gezeigt. Ne? Weil die Fans ja einige das nicht so positiv gesehen haben, dass ein Rieder beim LASK ist und Sie haben relativ rasch eigentlich dann geantwortet und gesagt, wenn schon Kritik, dann bitte an mich, an die Führung des Vereins und nicht an die Spieler und an den Trainer. Ist das so immer so Ihr Zugang?
Na, so heute das, sage ich, was man uns vielleicht vorwerfen kann, das ist von der Kommunikation, dass wir da den einen oder anderen Fehler gemacht gehabt haben. Aber ich glaube, wir lassen uns nicht fremd bestimmen, welchen Spieler das wir jetzt noch mitholen. Und Tommy Geber war ganz wichtig, sage ich, für uns, weil wir gewusst gehabt haben, wir möchten auf Malek Schlager mitsetzen, brauchen aber wirklich ein Backup, das der Trainer mitgefordert gehabt hat, einen Österreicher noch dazu. Und dann wird es dann relativ schnell sehr eng mit jenen Personen, die dann zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gewesen sind. Und das war die Entscheidung, die haben wir getroffen aus einer sportlichen Geschichte. Und da ist bei mir immer so, da schlägt Sport den Rest.
Und die Situation hat sich ja, zumindest vernimmt man das so, mittlerweile beruhigt, oder? Die Kritik ist ja nur mehr ab und an.
Ja, es gibt einige wenige, die sich noch einmal, sage ich jetzt einmal, von Spiel zu Spiel mit äußern. Und das muss man nachher hinten noch auch mit aushalten, wenn das auf einer ordentlichen Ebene, sage ich jetzt einmal, mit Erfolg, ohne dass man jetzt beleidigend mitwirkt, dann muss man das als Vorstand, Präsident oder Geschäftsführer oder Sportdirektor, wie auch immer damit dann gemeint ist, mit aushalten.
Ja, dann sage ich einerseits danke fürs Kommen, wollte noch alles Gute wünschen. Und welchen Wunsch haben Sie fürs kommende Jahr, Frau Präsidentin? Also jetzt auf den Fußball bezogen.
Denke ich mir schon. Klassenerhalt.
Ja.
Und dass wir weiter so schöne Fußballfeste feiern. Danke an dieser Stelle auch an unsere Fans. Wir haben wirklich Top-Fans aus der Region dazu gewinnen können. Unsere Spiele sind doch ein paar Mal jetzt ausverkauft gewesen. Und das wünschen wir uns weiterhin.
Das halten wir so fest. Hoher Zuschauerschnitt, das könnte ein Wunsch sein für St. Pölten, oder? Dass da ein bisschen was geht, weil das ist ja teilweise...
dürftig.
Wäre schön,
ja,
natürlich.
Das wollen wir. Oder gibt es einen anderen Wunsch?
Ja,
50. Bundesliga da.
Auch wichtiger ist das obere Playoff. Und wenn das kombinierbar ist mit 50. Tor, dann ja, wäre ich nicht traurig.
Ja. Danke, René Gadler. Danke, Brigitte Annerl. Danke für die offenen Worte, Herr Präsident.
Okay.
Gruber, alles Gute natürlich für 2019, für die Ziele, die da sind. Und Toni, auch alles Gute.
Dankeschön, ebenfalls.
Was gibt es in der Winterpause? Legendenturnier mit der Austria? Vielleicht auch eine Weihnachtsamnestie für Frankie Schinkels. Das möchte ich noch anführen, oder? Oder? Nicht?
Nächste Frage.
Okay. Danke. Danke.
Gerne.
Toni, danke Ihnen fürs Dabeisein. Das war die letzte Ausgabe von Talk und Tore. Schönen Abend noch. Wiederschauen.